Friedhard Knolle, Sie sind Vorstandsmitglied des Vereins Spurensuche Harzregion. Vielleicht können Sie zu Beginn einfach ein bisschen auch über den Verein erzählen. Also worin besteht denn die Vereinsaktivität? Mit was für Schwerpunkten setzen Sie sich da auseinander?
Sehr gerne. Also wir sind gegründet worden, wie viele solcher Gruppen in ganz Deutschland, nach der Wiedervereinigung, als die Diskussion um die Zwangsarbeit in der Nazizeit hochkam. Und da gab es ja viele, die nannten sich Geschichtswerkstätten in der ganzen Bundesrepublik und später in ganz Deutschland. Und so sind wir auch entstanden. Wir haben in unserer Heimatstadt Goslar in Niedersachsen uns zunächst die Aufgabe gesetzt, die Geschichte der NS-Zeit so ehrlich zu schreiben, wie wir das in den bisherigen Chroniken nie gefunden hatten. Ich bin Jahrgang 55, wir sind erzogen worden von dieser Nazi-Generation. Kann nicht sagen, dass unsere Eltern jetzt, also mein Vater oder meine Mutter zum Beispiel, Nazis waren, aber es war immer so ein schwarzes Loch, ne? Da wurde drüber geschwiegen. Klar war das auch natürlich negativ belegt. Mein Vater hatte auch im Krieg einen Lungendurchschuss und war in Stalingrad. Also es wurde viel geschwiegen über diese Zeit. Und das ist so ganz typisch. Insofern sind wir ein Verein, der wie viele andere auch entstanden sind, um dieses Schweigen zu beenden und die Geschichte der Nazi-Geschichte Goslars zu schreiben. Da haben wir dann auch ein Buch rausgegeben, unser erster Vorsitzender Dr. Peter Schüger, mit großem Erfolg. Aber das waren ja noch sehr streitige Zeiten. Also heute würde das keine Aufregung mehr sein. Aber damals gab es noch richtig Aufregung in der Zivilgesellschaft, als dieses Buch über die Nazi-Zeit von Goslar erschienen ist. Und wir haben unsere Ziele dann zunehmend weitergesteckt. Ich arbeite beruflich in Wernigerode, also in Sachsen-Anhalt, in der Nationalparkverwaltung. Das ist natürlich jetzt keine Verbindung der Inhalte, aber weil das eine Naturschutzbehörde ist. Aber so habe ich dann den West-Ost-Kontakt sehr intensiv. Den hatte ich übrigens auch früher schon. Ich habe eine dicke Stasi-Akte. Wenn man mich googelt mit Friedhard Knolle Stasi, da findet man meine Akte, die habe ich publiziert. Aus Datenschutzgründen bin ich ja der Einzige, der das darf. Also ich hatte im kleinen Grenzverkehr schon viele Freunde in der DDR, soweit das legal war und halbwegs erlaubt. Und wir haben dann unsere Tätigkeit auf den ganzen Westharz und zum Teil auch auf den Ostharz jetzt ausgedehnt. Das macht viel Spaß, weil gerade der Verbindung der Gruppen ist ja wichtig. Ideenaustausch, Faktenaustausch, sich gegenseitig auch zu stärken. Wir haben ja auch viel Widerstand immer noch. Es gibt zunehmend aktive NS-Gruppen oder zunehmend doch auch wieder Widerstände, so AfD und ähnliche. So nach dem Motto, müsst ihr euch dann mit dieser Zeit beschäftigen? Und da ist der Austausch ganz wichtig. Und dann haben wir uns umbenannt in Spurensuche Harzregion. Und so sind wir heute vernetzt im Grunde um ganz Harz.
Also ist da am Ursprung eine Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus. Jetzt finden ja im Oktober und im November mehrere Veranstaltungen statt, die historisch in der Zeit noch so ein bisschen weiter zurückgehen, die sich nämlich auseinandersetzen mit dem Hermann-von-Wissmann-Denkmal in Bad Lauterberg. Und das ist ja auch der Anlass für unser Gespräch. Also es geht um eine Auseinandersetzung mit der Geschichte des deutschen Kolonialismus und mit den Spuren, die diese Geschichte hinterlassen hat. Wie ist es denn für Sie zustande gekommen, auch auf diese Geschichte eben den Fokus zu legen? Also wie kam es da zu einer Auseinandersetzung mit diesem Hermann von Wissmann?
Also spannende Frage. Das ist ja dann das nächste Kapitel, das wir angefasst haben. Auf die Frage von Ihnen zu antworten, ganz offen, es war so, ich habe in Clausthal-Zellerfeld studiert an der TU Clausthal im Westharz und wir haben damals Kontakt gehabt zu diesen ersten grünen und linken Gruppen, die dann so gebildet wurden in der Studentenschaft. Und damals gab es eine Auseinandersetzung über die Karl-Peters-Straße. Also das war auch so ein Kolonialverbrecher, da kann man wirklich sagen Kolonialverbrecher, der war noch übler als der Hermann von Wissmann. Und es ist tatsächlich gelungen, in Clausthal-Zellerfeld diese Straße umzubenennen. Und in diesem Zuge haben wir Kontakt gehabt zu Gruppen, die im Südharz sich mit dem Wissmann-Denkmal und dem Wissmann-Kult beschäftigt haben. Und das war jetzt so ein Déjà-vu. In den letzten Jahren kam das Thema wieder hoch. Ich habe das dann angefasst, ganz aktiv als zweiter Vorsitzender. Und habe gesagt, ich möchte die Kritik der Gruppen vor Ort im Altkreis Osterode, also in Bad Lauterberg, stärken. Und ruckzuck, weil ich nun beruflich Pressesprecher bin ich dann in so eine Art Sprecherrolle reingekommen. Und Sie haben vollkommen recht, wir haben das jetzt so systematisiert. Wir haben uns auch Fördermittel besorgt aus den entsprechenden Bundestöpfen, sodass wir jetzt am Sonntag, den 10.10., starten mit einem Vortrag in Bad Lauterberg um 15 Uhr mit Bernd Langer. Der hat übrigens im letzten Jahrhundert diesen Widerstand schon getragen gegen diesen Wissmann-Kult in der Gaststätte Goldene Aue in Bad Lauterberg. Und dann werde ich selber, das ist so Gruppenwunsch gewesen, an den Samstagen ab dem 16.10., also das sind vier Samstage, jeweils um 10 Uhr, Spaziergänge durch Bad Lauterberg machen. Und tatsächlich gibt es ja dieses riesige Bronzedenkmal von Hermann von Wissmann mitten im Kurpark von Bad Lauterberg. Dann gibt es eine Wismannstraße, die Hauptstraße sogar in Bad Lauterberg. Und es gibt eine Abteilung im örtlichen Heimatmuseum, die sich mit Wismann beschäftigt. Auch das Grab der Mutter übrigens auf dem Friedhof in Bad Lauterberg. Und dieses Haus, das Wohnhaus der Mutter, das auch in der Wismannstraße liegt und nachdem Wismanns natürlich als Wismannhaus bekannt ist. All diese Stätten werden wir uns angucken. Und wir treffen auf einen erheblichen Widerstand, weil diese sehr tief verwurzelte Wismann-Kultdenke, so würde ich es mal bezeichnen, der immer noch als Afrika-Forscher dort gilt. Also das ist eigentlich beschönigend für das, was er dann kolonial später getan hat. Also wir können, wenn man die Forschungsberichte der modernen Kolonialismusforschung kritisch sichtet, dann muss man feststellen, bei aller Zurückhaltung, ohne zu übertreiben, dass allein der Wismann eine fünfstellige Zahl von Toten auf seinem Gewissen hat. Ja. Und das ist nichts, was man als Kleinigkeit bezeichnen kann. Das war, er war ja später dann Gouverneur der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Das muss einfach diskutiert werden. Und wir haben nie gefordert, die Statue zu stürzen, obwohl uns das öfter unterstellt wird. Das kommt natürlich daher, dass die berühmteste Wismann-Statue in Hamburg mal gestürzt worden ist von Studenten. Und die wurde dann später auch im Magazin eingelagert. Und sowas Ähnliches hat man uns sofort unterstellt. Also wir wurden gleich in so eine radikale Ecke geschoben. Und um das ein bisschen aufzubrechen und ins Gespräch zu kommen, auch mit der großen Öffentlichkeit, haben wir diese Reihe angesetzt. Danke auch Ihnen, dass Sie das aufgreifen. Auch andere Medien, hier der Harz-Kurier zum Beispiel im Harz greift es auf. Also wir wollen einfach nur eine ehrliche Diskussion dieses Teils unserer deutschen Geschichte, die es nun mal gibt. Nicht? In Deutsch-Südwestafrika gibt es mittlerweile eine Entschuldigung Deutschlands für die vielen Toten. Das war ja auch ein regelrechter Völkermord. Man kann hier jetzt in Ostafrika nicht von Völkermord sprechen. Aber eine fünfstellige Zahl von Toten, die zurückzuführen ist auf diese wirklich brutalen Aktivitäten von dem Hermann von Wismann, das muss einfach ehrlich diskutiert werden. Es kann nicht sein, dass da nur eine Statue steht und dann denkt man, das ist ein toller Mann.
Sie haben jetzt schon verschiedene Aspekte angesprochen dieser Geschichte, die mit dem Hermann von Wismann verbunden ist, der da eben als Denkmal in Bad Lauterberg geehrt wird. Vielleicht schauen wir auch, um sozusagen für die Hörerinnen und Hörer das zu verstehen, worum es überhaupt geht, schauen wir uns diesen Hermann von Wismann doch noch ein bisschen genauer an. Der ist ja 1853 in Frankfurt-Oder geboren worden und kommt aus so einer Familie, aus einer in den Adel aufsteigenden Familie und ist ja zunächst erstmal jemand, der eine militärische Laufbahn beschritten hat, also so verschiedene militärische Ränge durchlaufen hat. Und irgendwann ist dann sein Interesse für den afrikanischen Kontinent erwacht. Was für einen Kontext, durch was für gesellschaftliche Zusammenhänge hat sich denn so jemand wie dieser Wismann für Afrika interessiert?
Also das war natürlich so eine Aufbruchszeit. In der Kaiserzeit guckte man, wie kann sich Deutschland noch den Rest von nicht besetzten Ländereien in der Dritten Welt sichern. Nicht Bismarck war durchaus kritisch, was Kolonialismus betraf, aber der Kaiser war natürlich absolut treibende Kraft. Und so hat ja Deutschland versucht, in dieser Zeit Fuß zu fassen in verschiedenen Kontinenten. Und Hermann von Wismann war einfach ein begeisterter Afrika-Forscher. Er war damals preußischer Leutnant und hat offensichtlich Blut geleckt. Er hat eine Expedition in Zentralafrika begleitet. Übrigens später auch Expeditionen im Dienste des belgischen Königs. Und das war ja nun ein absoluter Massenmörder. Dieser Mann hat ja wirklich Völkermord im Kongo begangen. Das ist ja auch sehr gut untersucht und erforscht. Er hat, und das wird ihm heute so als Pioniertat natürlich angerechnet, das wird ganz nach oben gehängt. Hermann von Wismann hat eine Durchquerung des Kontinents, also des afrikanischen Kontinents von Ost nach West. Das gelang ihm und das war sensationell und das wurde natürlich gehypt. Und dadurch wurde er berühmt und bekannt. Das ist etwas, was seinen Ruhm dann im Deutschen Reich sozusagen gefestigt hat. Aber dann folgte noch eine weitere Geschichte, die ich gleich nochmal erläutere. Aber die Rezeption von Hermann von Wismann, die wird oft auf diesen Kontinentdurchquerungseffekt beschränkt. Und dann wird er als berühmter Afrika-Forscher bezeichnet. Aber das ist wirklich nicht alles. Das ist nur der Beginn dieser Geschichte. Tatsächlich, um auf Ihre Frage einzugehen, ist dann Bismarck auf ihn aufmerksam geworden. Und 1888 wurde er von Bismarck berufen. Wie gesagt, Bismarck war kein Fan der deutschen Kolonien, hat sich sogar recht abwertend darüber geäußert. Aber es gab einen Aufstand in Ostafrika. Das war übrigens damals noch keine deutsche Kolonie, sondern es war eine private Unternehmung, erzähle ich gleich. Und Wismann wurde beauftragt, als schneidiger Leutnant diesen Aufstand niederzuschlagen. Und das ist ihm gut gelungen, mit ziemlich großer Brutalität. Es gab auch übrigens zu dieser Zeit schon Kritik im Abgeordnetenhaus damals. Also kleine Anfragen und Diskussionen, warum man denn so brutal dort vorgehe. Also es ist nicht so, dass die Kritik erst von uns kommt oder dass wir erst sagen, man muss doch ehrliche Geschichtsschreibung machen, sondern selbst die Zeitgenossen haben ihn schon als ziemlich brutalen Militärdiktator da wahrgenommen. Und dann hat das Kaiserreich im Rahmen dieser Militärintervention 1891 die Kolonie übernommen, also die Kolonie gegründet, Deutsch-Ostafrika, also heute in drei verschiedenen ostafrikanischen Staaten aufgegliedert. Und durch diese Niederschlagung wurde er halt in den Adelstand erhoben. Das war das große Verdienst. Seitdem nannte er sich dann von Wissmann und wurde dann später auch der Gouverneur dieser Kolonie ab 1895. Das ist seine Karriere, nach der Sie quasi gefragt haben. Wenn man das noch da dranhängt, dann muss man sagen, er ist später erkrankt und ist frühzeitig nach Deutschland zurückgekehrt. Die Zeitgenossen sagen, und das ist auch in der wissenschaftlichen Literatur gut aufgearbeitet, er konnte nicht mit Geld umgehen. Also er war ein schlechter Verwalter, er war vielleicht ein guter Kämpfer und vielleicht auch ein brutaler Kämpfer, aber Management und Büroarbeit, das lag ihm nicht. Also aus heutiger Sicht muss man sagen, dieses krankheitsbedingte Zurückkehren, das kann auch ein Rückruf nach Deutschland gewesen sein. So nach dem Motto, wir brauchen da einen ordentlichen Bürokraten und nicht den Wissmann. Und dann starb er bei einem Jagdunfall recht früh, also im Alter von nur 51 Jahren. Auch darum ranken sich Gerüchte übrigens. Es gibt auch Autoren, die das als möglicherweise als Selbstmord bezeichnen. Aber das wird wahrscheinlich nie genau herauskommen, was nun da wirklich zu seinem Tod mit 51 Jahren geführt hat. Offiziell war es ein Jagdunfall.
Sie hatten vorhin schon Opferzahlen erwähnt. Vielleicht können wir auch da nochmal einen Blick drauf werfen, wie Hermann Wissmann als sozusagen Anführer einer Truppe dann sozusagen dagegen die Aufständischen vorgegangen ist. Also was macht dieses Vorgehen vielleicht aus?
Also er hat natürlich die Politik der verbrannten Erde eingesetzt. Oder was heißt natürlich, er hat sie eingesetzt, teilweise dort auch neu entwickelt. Er hat ganze Dörfer in Brand gesteckt. Er war dafür bekannt, dass er dann auch die Anführer sehr brutal und vor den Augen des gesamten Dorfes erschossen hat. Hintergrund muss man mal sagen, also allein das wäre vielleicht jetzt noch nicht unbedingt ein verurteilenswerter Krieg. So wurde damals Krieg geführt. Die anderen Nationen, die Briten zum Beispiel oder die Franzosen und die Belgier haben natürlich ähnliche Verbrechen auf ihre Schultern geladen. Aber es tobte damals auch ein Machtkampf, und zwar die arabischen Potentaten dort, oder sagen wir mal so, heute würde man sagen, vielleicht so, das waren so Gangs, die haben dort den Sklavenhandel beherrscht in Afrika, speziell auch in Deutsch-Ostafrika. Und das Deutsche Reich wollte natürlich, hat die Machtfrage gestellt und hat entweder oder gesagt, wir werden das jetzt für uns entscheiden. Deswegen gilt Hermann von Wissmann übrigens so als der große Sklavenbefreier. Diese Funktion hat er nicht in der Geschichte, aber ich sage es einfach mal so. Er hat tatsächlich diese Kriege gewonnen gegen die Sklaven, waren sehr brutale Sklavenhändler, nicht? Meistens arabischer Herkunft, absolut rassistisch aus heutiger Sicht. Also das war, ist ein arabischer Rassismus übrigens gegen die Schwarzen, der auch geschichtlich durch ganz wenige Bücher erst aufgearbeitet worden ist. Ein ganz spannendes Kapitel, aber das führt jetzt vielleicht hier zu weit. Diese arabischen Gangs hat er bekämpft und gewonnen. Er hat dann aber die Schwarzen, und das war der Fehler, der dann natürlich im Kaiserreich weniger bekannt gemacht wurde, er hat dann eine Hüttensteuer eingeführt, hat die Schwarzen im Grunde genommen wieder versklavt, dann aber fürs Deutsche Reich. Und diese Hüttensteuer war so hoch und war so schwer zu bezahlen für die Schwarzen, dass er in Kriege verwickelt wurde. Und nach der Rückkehr von Hermann von Bismarck nach Deutschland sind dann auch Aufstände dort. Dieser berühmte Machi-Machi-Aufstand, wie er heißt, ist dann ausgebrochen. Das war eine Folge der Hüttensteuer, gegen die sich die Schwarzen dann gewehrt haben. Also er hat quasi, man könnte sagen, Sklaven befreit, dann wieder versklavt und hat dadurch zu weiteren Aufständen und weiteren Toten geführt. Eigentlich eine ziemlich dramatische Entwicklung, die dieser Mann ausgelöst hat. Nun höre ich öfter, die Belgier waren viel schlimmer und die Briten waren viel schlimmer in ihren Kolonien. Das kann man alles so nicht vergleichen. Das muss man einfach seriös nebeneinander legen. Sicherlich haben die Deutschen auch das wiederholt, was andere Völker gemacht haben in ihren Kolonien. Nichtsdestotrotz, es ist unser Teil unserer deutschen Geschichte und wir sind einfach nur dafür und dafür sind wir angetreten, dieses jetzt ordentlich und sauber aufzuarbeiten mit Fakten, nicht mit Emotionen. Und das ist schwierig genug im Südharz, der dann doch in Bad Lauterberg ist, die Zivilgesellschaft immer noch sehr mit Hermann von Bismarck und diesem Kult verhaftet.
Nochmal zurück zur Geschichte. Sie hatten ja sozusagen verschiedene Entwicklungsstadien vielleicht auch angesprochen, was den deutschen Kolonialismus betrifft. Eben zum einen, dass Bismarck eigentlich weniger ein Freund des Kolonialismus war, Wilhelm II. Schon, dass es sozusagen Übergänge gab von privaten kolonialen Unternehmungen hin zur Gründung von offiziellen deutschen Kolonien. Wenn man da diesen Hermann von Bismarck nochmal in den Blick nimmt, was kann man vielleicht sagen, was spielt er denn insgesamt für eine Rolle für die Entwicklung des deutschen Kolonialismus?
Naja, er hat den deutschen Kolonialismus in Ostafrika wesentlich geprägt. Also wenn das so Figuren wie Trotter und andere waren, die das geprägt haben in Deutsch-Südwest oder in anderen deutschen Kolonien, so muss man schon sagen, er war eine der zentralen Figuren, immerhin der Gouverneur später, ab 1895, so dass man sagen kann, Deutsch-Ostafrika und seine Geschichte von der Gründung der Kolonie bis zu seinem Rückgang dann wieder nach Europa, die hat er wesentlich geprägt. Insofern ist er eine der zentralen Figuren des deutschen Kolonialismus in Ostafrika. Und das ist eine historische Rolle, die er hat, die es wirklich gilt, noch genauer zu untersuchen, speziell was die Zeitzeugen und was die damals aufgeschrieben haben und berichtet haben und was die Sachzeugen heute, also das Denkmal und die anderen Dinge, die wir zeigen bei den Führungen und auf dem Vortrag, dieses genauer zu beleuchten. Da gibt es ein großes Defizit. In den letzten Jahren hat sich das in Deutschland verbessert. Es gibt eine Kolonialismusdebatte, übrigens zunehmend ja auch, insbesondere durch die Morde in den USA, ist das ja in die ganze Welt geschwappt, dieses sich mit den Spätfolgen des Kolonialismus und des Rassismus zu beschäftigen. Und im Rahmen dieser Diskussion haben wir dann auch die Südharz-Diskussion wieder aufgenommen. Und jetzt stehen wir ja an einem weiteren Höhepunkt, viele Menschen einzubeziehen. Wir hoffen da auf reges Interesse. Bisher war das auch immer da. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es da Gegendemonstranten gibt. Wir werden einfach ganz sachlich mit jedem versuchen, ins Gespräch zu kommen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Es gilt einfach jetzt mal ein paar saubere historische Grundlagen zu legen, Fakten, ne, wie man so schön sagt, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Ich bin ja Wissenschaftler oder ich habe mal promoviert und wir haben gelernt, sauber die Fakten erstmal darzulegen. Und dann kann man ja politisch darüber diskutieren. Aber erstmal müssen die Fakten anerkannt werden. Und dieser Mann muss runter von seinem Sockel des berühmten Afrika-Forschers. Das war er nun wirklich nicht alleine. Ja, er war mehr. Er war auch ein grausamer Diktator. Und so wird er auch in der Literatur beschrieben.
Nun, dass da so ein Denkmal im Südharz steht, ist ja auch ein Zeugnis davon, dass es ja dann nach dem Tod von Hermann von Bismarck zu einer posthumen Ehrung an vielen Orten gekommen ist. Also Denkmäler, Straßen, Plätze, das hatten Sie auch alles schon erwähnt. Das ist aber vielleicht auch interessant, sich das genau anzugucken, als was für eine Figur Bismarck da im Kaiserreich ins nationale Gedächtnis eingehen sollte. Also warum war es für das Kaiserreich so wichtig, da so jemanden zu ehren?
Also jede Nation neigt dazu, Heroen herauszukehren, so nach dem Motto, das sind die großen Vorbilder. Das geht natürlich auch um Kinder- und Jugendlichenerziehung, es geht um Schulunterricht. Dieses Heroisieren ist ja typisch für Diktaturen und auch für autoritäre Regime. Da kann man uns ja umgucken in der Welt, überall werden dann so berühmte Leute nach oben gekehrt. Die Geschichte wird umgeschrieben. Da werden dann auch Dinge verfälscht. Da gibt es ganz, ganz berühmte Beispiele, wie Vitae dann verfälscht werden und Leute natürlich nur heroisch dargestellt werden. Im Kommunismus gibt es ja die gleiche Geschichte und ähnliche Entwicklungen. Interessant ist übrigens, dass dieses Epos, diese Heldengeschichten rund um Bismarck, das war wirklich ein ganz populärer Mann. Es gab viele Bücher zu seiner Lebzeit und nach ihm über seine Heldentaten. Wir haben vieles von dem auch ausgewertet. Wir sind dann noch dabei, und auch eine kleine wissenschaftliche Grundlagenrecherche nochmal zu starten und haben vieles schon gesichtet. Interessant ist, dass dieses wieder aufgenommen wurde von den Nazis. Die Nazis haben ja in ihrem Drang, die Welt zu erobern, die Kolonialzeit sich als Vorbild genommen. Und damals wurde, das haben wir auch gerade recherchiert und teilweise neu entdeckt, wurden dann auch große Wandposter und Ähnliches für den Schulunterricht hergestellt über unsere deutschen, früheren deutschen Kolonien. Ja, damit wurde natürlich letztlich auch der Zweite Weltkrieg vorbereitet, intellektuell in den Schulen und in anderen vielen Vorträgen etc. Da tauchte Bismarck auch wieder auf. Also er war auch ein Held der Nazis. Und nach 1945 geriet das alles relativ schnell in Vergessenheit. Das war natürlich auch vielen Bürgern peinlich. So dass wir jetzt in der dritten Phase der Diskussion sind, wenn Sie so wollen, nämlich in der doch aus heutiger Sicht kritischen Beleuchtung seiner Taten. Und sicherlich hat der Mann auch Verdienste, wenn man an diese Kontinentdurchquerung denkt. Das will man nicht kleinreden. Ja, das sind durchaus so Exkursionen, die haben auch Grundlagen gelegt für die Geografie. Aber sie haben natürlich auch die Grundlagen gelegt für die Ausbeutung der Kolonien und für den Rassismus. Das darf man auch nicht vergessen. All dies wollen wir dann gemeinsam beleuchten. Ne? Also Sie haben vollkommen recht. Es war 3 Jahre nach seinem Tod, als ihm das örtliche Lauterberger Bürgertum dieses Denkmal dargesetzt hat. Völlig unkritisch übrigens. Wir haben in unserer Diskussion, auch dank der medialen Unterstützung, da danke ich auch Ihrem Sender, haben wir es schon erreicht, dass die übelsten Propagandaparolen von diesem Denkmal entfernt worden sind. Also Stichwort, er war ein Held und Sklavenbefreier. So in diesem Tenor stand eine Tafel, die ist entfernt worden vom Bürgermeister. Das ist gut so. Das ist so ein erster Schritt in die richtige Richtung gewesen letztes Jahr. Und es steht jetzt so eine kleine erklärende Tafel, die ist noch nicht befriedigend, aber immerhin stehen ein paar historische Fakten zu der Person am Denkmal. Also wir haben schon ein bisschen was bewegt in der Diskussion, aber auch wesentlich dank der Medien. Denn vor Ort, die Bevölkerung ist, ich sag's mal höflich, nicht gerade auf unserer Seite. Jedenfalls nicht mit wehenden Fahnen. Sondern ich höre oft so von Bürgern dort, ach Herr Knolle, das ist doch alles übertrieben, außerdem haben wir andere Sorgen in Deutschland, wir müssen uns nicht mit dieser Teil der Geschichte beschäftigen. Wen interessiert das denn? Wissen Sie, so die üblichen Ausreden, die haben wir ja auch gehört immer über die Nazi-Zeit, ne? Also dieses Verklären und wenn das nicht geht, dann verdrängen und vergessen. Und dann höre ich auch oft den Satz, ja, das haben wir auch in der Schule gelernt, das war ein ganz toller Mann, warum wollt ihr den jetzt beschmutzen, ne? Also es ist gar nicht so einfach, mit historischen Fakten in Köpfe zu kommen, die ein vorgefasstes Urteil haben. Aber wir tun das und auch, ich glaube, auch mit zunehmendem Erfolg.
Also von Seite der Bevölkerung oder von Teilen der Bevölkerung gibt es durchaus Widerstände, was so eine kritische Aufarbeitung betrifft. Wie ist es denn sozusagen von offizieller politischer Seite? Also wie reagiert die lokale Politik da auf Ihre Vorstöße?
Sehr, sehr zurückhaltend. Das kann man, glaube ich, für ganz Deutschland feststellen. Es gibt ein paar rühmliche Ausnahmen. Also durch die intensive Diskussion, so ungefähr wie wir beide das jetzt diskutieren, so ähnlich hat man ja in Berlin es geschafft, Straßen umzubenennen, die früher nach Hermann von Bismann benannt waren, übrigens auch in Hannover. Aber das sind natürlich städtische politische Diskussionen, die sind ein bisschen aufgeklärter und fortschrittlicher. Wir sind hier in der Harzer Provinz, da ist die Debatte schwieriger. Ich muss mal sagen, bis auf wenige Ausnahmen im Stadtrat zum Beispiel dreht und windet sich die Politik und will sich nicht so recht entscheiden. Ja, das ist, glaube ich, noch die ehrlichste Beschreibung, die ich geben kann. Der frühere SPD-Bürgermeister, der jetzt gerade abgewählt worden ist, hat auf unser intensives Drängen diese Sklaventafel-Verherrlichungspropaganda vom Denkmal entfernt. Aber das war auch alles. Aber sich so richtig kritisch der Aufarbeitung zu stellen, bis auf den einen grünen Abgeordneten oder früheren Grünen, der ist jetzt an einer anderen Bürgerliste, gibt es eigentlich im Rat kein offenes Interesse, sich dieser Diskussion zu stellen. Man will weiter verdrängen. Das war übrigens auch der Grund, kann ich Ihnen sagen, warum wir diese, oder der Anlass, warum wir diese Initiative jetzt hier gestartet haben. Und wir wollen dieses Verdrängen nicht weiter dulden und auch nicht weiter so treiben lassen.
Das heißt, da ist noch was zu tun und ich würde vorschlagen, dass wir abschließend genau auch da nochmal einen Blick drauf werfen, was jetzt eben ansteht. Sie hatten das schon erwähnt, es gibt am 10. Oktober einen Vortrag von Bernd Langer. Vielleicht können Sie kurz sozusagen skizzieren, was er sich an diesem Abend vorgenommen hat, und dann wird es ja auch Spaziergänge geben, die Sie leiten. Also was ist da geplant?
Ja, also vielleicht nochmal vorweg einen Satz. Wir haben das, was Sie gerade gefragt haben, in ganz Deutschland. Wir haben es überall in der Provinz sehr schwer, diese Kolonialismusdebatte zu führen. Insofern sind wir im Harz hier ganz typisch, bis auf die großen Städte, die ich eben schon nannte. Es ist ein mühsames Geschäft. Der Bernd Langer, der heute in Berlin wohnt, kommt aus dem Südharz. Er ist in Lohnau geboren und wird am Sonntag, den 10.10. um 15 Uhr einen Multimedia-Vortrag halten zum Thema Wismann und seiner Geschichte und speziell in Beziehung zu Bad Lauterberg und zum Harz. Das ist sehr gut recherchiert und gemacht. Ich habe den teilweise schon mal gehört. Mit vielen plastischen Grafiken, Fotos, Zeitzeugenaussagen, zeitgenössischen auch unterlegt. Das findet statt in der Gaststätte Goldene Aue. Eintritt frei natürlich, gilt übrigens für meine Spaziergänge auch. Und ich werde das dann fortsetzen, und zwar an den Samstagen des 16.10., am 23.10., am 30.10. und am 6.11. jeweils um 10 Uhr. Wir starten am Denkmal von Wismann in Bad Lauterberg, mitten im Kurpark, sehr einfach zu finden. Und wir werden die Orte, die ich vorhin erwähnte, also den Kurpark, die Wismann-Verherrlichung in Form der Straße, der Hauptstraße von Bad Lauterberg, wo das Zusatzschild auch Afrika-Forscher noch hängt, das muss dringend weg, das muss durch einen ehrlichen Satz ersetzt werden, wer Wismann wirklich war als Person, wenn die Straße nicht umbenannt wird. Das haben wir gefordert, dass die Straße ähnlich wie in Berlin und Hannover umbenannt wird. Und dann werden wir ins Heimatmuseum gehen, in die Wismann-Ecke, die auch dringend überarbeitungsbedürftig ist. Und die Exkursion schließen wir dann ab am Wohnhaus der Mutter, die ja auch in Bad Lauterberg liegt, auf dem Friedhof. Aber das wäre zu weit, da müssen wir nicht hingehen. Also wir werden dieses Wismann-Haus sozusagen noch besichtigen. Und das wird ein informativer Rundgang, wo all die Dinge, die wir jetzt hier gerade besprechen, auch nochmal dargestellt werden. Und jeder Mann und jede Frau ist da herzlich willkommen, auch kritisch zu diskutieren. Wir wollen einfach mit Fakten dort arbeiten und nicht unbedingt mit vorgefassten Meinungen, ne? Wie das bisher in Bad Lauterberg vorherrscht.